So, dann schönen guten Morgen. Dann bitte ich mal alle, sich so langsam wieder zu setzen, weil wir jetzt loslegen. Sorry für die leichte Verspätung, aber wir hatten latente technische Probleme, die jetzt wieder behoben sind. Was machen wir heute? Die heutige Veranstaltung Internet Economics ist eine Fortsetzung von der letzten. In der letzten Veranstaltung hatten wir uns mit der Musikindustrie als eine derjenigen Industrien beschäftigt, die von der Digitalisierung durchaus betroffen sind. Wir werden ja im Rahmen dieser Vorlesung uns dann noch ein bisschen tiefer mit ökonomischen Analysen dazu beschäftigen, werden uns fragen, ob Digital Rights Management zum Beispiel eine richtige Strategie ist oder nicht, oder was sollen die Downloads kosten. Aber zum Verständnis dieser Industrie haben wir ja gesagt, dass wir vorab so ein paar Basissachen noch mal beibringen wollen. Und da haben wir letztes Mal mit angefangen. In der Übung haben wir uns da mit File-Sharing, Peer-to-Peer-Tauschbörsen beschäftigt, so als Einrandgebiet. Und jetzt machen wir bei diesen Basisgrundlagen entsprechend weiter. Und zwar wollen wir uns zunächst mal angucken, wie sich die Wertschöpfungskette der Musikindustrie, also wie entsteht eigentlich Musik und wie wird die Musik denn an den Kunden eigentlich ausgeliefert, wie sich die durch die Digitalisierung verändert hat. Man sieht hier auf dieser Folie die traditionelle Wertschöpfungskette. Traditionelle Wertschöpfungskette meint also quasi, bevor es mit dem digitalen Musikgeschäft eigentlich losging. Also die wurde eigentlich im traditionellen Markt, in dem physische Tonträger regieren, die Musik eigentlich an den Kunden gebracht. Zunächst ist halt immer grundsätzlich da die Beschaffung der Inputfaktoren. Das heißt, wenn man Musik haben will, muss die in irgendeiner Weise entstehen. Das bedeutet, die Kernaufgabe hier ist es, die Musiktitel zu beschaffen, also Kompositionen zu beschaffen oder mal ein bisschen einfacher ausgedrückt, irgendjemand muss so ein Lied komponieren. Ja. Und man braucht vielleicht eine Band, man braucht vielleicht einen Text, sowas in der Art. Das sind diese Rohstoffe, die man im Musikbereich dann einfach benötigt. Die beteiligten Personen sind hier Komponisten und Textdichter. Das hatten wir letzte Mal schon kennengelernt bei den Akteuren im Musikgeschäft. Aber auch einen ausübenden Künstler. Jemand muss das Ganze ja singen. Das kann halt derselbe sein, wie es Komponisten und Textdichter auch sind. Und jemand von der Tontechnik. In der zweiten Stufe, wenn man das hat, wird traditionell die Musik halt erstmal produziert. Das heißt, man geht in der Regel in ein Studio rein, ja, nimmt diese Produktion dementsprechend auf, hat sich dann Produzenten für hergenommen, sich überlegt, wie soll der Titel eigentlich klingen und spielt das dann so lange im Studio ein, bis der Song quasi im Sinne der Beteiligten perfekt ist, perfekt klingt. Die Beteiligten Personen sind die Tonstudios, Aufnahmeleiter, Produzent und nicht ganz unwichtig auch noch Musiker, denn irgendjemand muss das Ganze ja spielen. Die dritte Stufe dann ist, dass die Tonträger dementsprechend produziert werden müssen. Was macht man da zuerst? Wenn man einen Tonträger produziert, muss man sich zunächst mal die Konfiguration des Tonträgers überlegen. Konfiguration meint jetzt hier, welche Titel kommen in welcher Reihenfolge zum Beispiel auf eine CD. Hat ein Album 10 Titel oder hat es 15? Mache ich eine Maxi-CD mit einem Song und 4 Remixen oder bloß 3? Also wie packe ich mein Rohmaterial, das ich hier vorher produziert habe, eigentlich im Endeffekt auf den Tonträger? Damit beschäftigt sich seitens der Plattenfirma das Produktmanagement. Da gibt es eigene Leute für, die sich halt sowas ganz genau überlegen. Man braucht natürlich immer auch ein Presswerk, dass diese Platten auch gepresst werden und produziert werden. Und ein Grafiker verrichtet seinen Job und versucht dann dementsprechend die Platte in ein schönes Layout zu bringen, also auf deutschen Cover zu designen oder am Booklet zu designen, solche Dinge eben. Der letzte Punkt in dieser Wertschöpfungskette, die jetzt hier so ein bisschen vereinfacht ist, weil wie gesagt, ursprünglich würde die Wertschöpfungskette irgendwo beim Instrumentenbau anfangen. Wir hatten auch mal einen Studenten, der die traditionelle Wertschöpfungskette mal komplett aufgemalt hat. Er hat dazu ein A1-Papier genommen und hat es komplett vollgemalt und uns das dann ganz begeistert entgegengehalten für seine Diplomarbeit. Das waren sehr viele Informationen, die auch alle stimmten, aber reduziert ist das halt hier auch durchaus zutreffend. Die Distribution bedeutet nichts weiter als das, was wir denn da Schönes produziert haben, muss ja auch irgendwie an den Kunden kommen. Die Musikindustrie verkauft ihre Produkte ja nicht direkt, also Universal, Warner Music und Indie-Labels haben in der Regel kein eigenes Geschäft, wo man hingehen kann und auch keinen eigenen Online-Shop, wo man jetzt die physischen Platten bestellen kann, sondern sie machen das über ihre Handelspartner. Ja. Die Handelspartner hatten wir uns hier auch angeguckt, das können halt ja, Elektrogroßmärkte sein oder der traditionelle Einzelhandel, Kaufhäuser, Aldi oder auch Drogeriemärkte, die alle verkaufen Musik. Ja? Und das ist dementsprechend der letzte Schritt in dieser Wertstufe. Beteiligt ist halt das Distributionsmanagement und der Handel. Distributionsmanagement überlegt sich, an welchen Handelspartner wird welches Produkt in welcher Menge und auch zu welchen Konditionen abgegeben. Weil es ja klar ist, dass zum Beispiel ein Elektrosupermarkt oder so wie Mediamarkt, von dem man weiß, dass da halt sehr hoher Durchlauf am Publikum ist, die kriegen vielleicht eine andere Kondition, als es ein ganz kleiner Plattenladen um die Ecke kriegen würde. Ja? Gut, das ist die traditionelle Wertschöpfungskette. Was jetzt folgt, ist die digitale Wertschöpfungskette. Auch die wurde von ihrem Kommilitonen damals aufgemalt. Dafür brauchte er zwei A1-Papiere. Was mich nicht davon abgehalten hat, ist jetzt wieder auf ein etwas kleineres Format runterzubrechen, damit man das Ganze also auch nach wie vor nachvollziehen kann. Diese beiden Schritte sind dieselben. Ja? Also wenn man Musik verkaufen will, jetzt mal unabhängig vom Format, muss die in irgendeiner Weise erstmal vorliegen. Und das heißt, diese ersten Studio- und Produktionsstufen bleiben in der Regel dieselben. Ja? Und digitale Wertschöpfungskette meint jetzt an der Produktionsstufe auch nicht, dass wir hier irgendwelche Software auf dem Computer zum Musik produzieren in Betracht ziehen würden. Es geht wirklich rein um die Wertschöpfung. Man kann natürlich auf jeder Stufe der Produktion sagen, dass sich ein Künstler auch dem bekannten Computerprogramm Herr werden kann, um halt seine Musik zu produzieren. Darum geht's hier aber nicht. Interessant wird's hier ab dem dritten, dass hier vorher noch das Presswerk war, wo man also die Masterbänder ins Presswerk gegeben hat, die dann die CDs, die Schallplatten gepresst haben, werden jetzt hier digitale Formate produziert. Man hat also so einen Master und der muss jetzt quasi erstmal digitalisiert werden. Das ist Schritt 1. Also der muss irgendwie in einen MP3-File oder wie auch immer verwandelt werden. Er muss dann für die jeweiligen Plattformen auch noch angepasst werden. Das bedeutet, ich muss mir als Produktmanager digital überlegen, welcher Download-Service soll meine Musik denn nun eigentlich verkaufen. Und jeder Download-Service hat so eine ganz eigene Hauspolitik, was so das Format angeht. Das heißt, das fängt schon dabei an, der eine möchte den bestimmten Audio-Codec A haben, der andere aber B. Der eine braucht das DRM von Microsoft, der andere ist aber vielleicht Apple. Und wenn man das als DRM-geschützten Titel bei Apple verkaufen will, muss man halt Apples Fairplay DRM einsetzen. Das sind also alles Dinge, die man beachten muss. Andernfalls können die Musiktitel ja schlecht verkauft werden. Das heißt, man muss für verschiedene Plattformen den Content entsprechend aufbereiten. Ja? Oder auch für mobile Plattformen zum Beispiel. Ist es halt auch so eine Geschichte. Wer ist daran beteiligt? Seitens der Musikindustrie gibt es einen Produktmanager digital. Der kümmert sich um nichts anderes als darum, in welchen digitalen Formen und mit welchen digitalen Handeln das Ganze non-physisch abgesetzt wird. Ja, ist ein eigener Mensch und die haben durchaus eine ganze Menge zu tun. Wir werden nachher mal sehen, wie viele Produktarten es im Digitalen eigentlich gibt und das ist eine ganze Menge. Man braucht für die Digitalisierung natürlich einen Dienstleister. Das wird jetzt kein Produktmanager selber machen, sondern das übernehmen halt Firmen, die das automatisiert machen. Zum Beispiel ist es so, dass es ja, dass die großen Plattenfirmen in der Regel eigene Presswerke haben, die früher sich nur auf das CD-Pressen verstanden haben. Mittlerweile ist es aber so, dass diese Presswerke halt auch sagen, naja, unser Job ist es im Endeffekt, die Produkte so aufzubereiten, dass sie handelbar werden, handelsfähig werden. Das bedeutet, die produzieren auch die digitalisierten Musiktitel, übernehmen diese Aufbereitung. Es gibt darüber hinaus aber auch Firmen, die sich genau darauf spezialisiert haben. Zum Beispiel gibt es in Frankreich eine Firma, deren Namen ich leider vergessen habe, aber jedenfalls die machen das halt auch für den Bereich Mobile und Warner Deutschland arbeitet mit denen zum Beispiel zusammen. Ja, die liefern halt ihre Masters dahin und das wird dann von denen komplett digitalisiert. Also das braucht man. Genau. Die Distribution schlussendlich heißt hier auch wieder, dass die Musik über den Handel an die Kunden kommt. Das macht auch in der Regel die Musikindustrie auch hier nicht selber. In der Regel hat man dafür seine Handelspartner und muss sich auch hier wieder überlegen, welcher Handelspartner im digitalen Bereich darf die Musik verkaufen, soll die Musik verkaufen und zu welchen Konditionen soll das Ganze passieren. Ja, das sind so die Unterschiede, die man hier sieht. Das heißt, hier sind erstmal nicht so riesengroße Unterschiede, dass sich der... Hallo. Ist die Tür da oben zu oder bricht die Hütte gleich zusammen? Ich weiß nicht, gut. So. Also. Jetzt gibt's aber noch andere Fälle. Ich hatte ja gesagt, dass ein Label normalerweise die Musik nicht selber verkauft. Das machen sie nicht, weil das nicht irgendwie ihre Kernkompetenz ist. Traditionell produziert die Industrie Inhalte, verkauft sie aber nicht selber. Wäre ein bisschen anstrengend, ja. Nun kann es aber trotzdem sein, dass ein Label sagt, nee, wir machen das aber doch selber, weil wir zum Beispiel uns spezialisiert haben auf einen ganz bestimmten Stil und weil unser Label, unsere Marke mit einer bestimmten Musikrichtung verbunden wird und wir das dementsprechend nutzen wollen und wir möchten kein iTunes, kein Musicload, kein Napster da vorgeschaltet haben, dem wir auch noch ein bisschen was zahlen müssen, dass wir da relistet werden und wo wir auch gar nicht überwachen können, zu welchen Konditionen die Musik im Endeffekt verkauft wird oder wie unsere Musik da online platziert wird. Also das ist halt einfach vor dem Hintergrund, es gibt ja Millionen von Musiktiteln bei den Musikdiensten, aber die muss man nur erstmal finden. Und es gab mal so einen ganz schönen Artikel in der New York Times darüber, oder wo immer es auch war, dass Apple mit seinem iTunes Store eine ganz powervolle, ja, ist ein ganz starkes Tool in der Hand hat, um zu sagen, was sich gut verkauft und was nicht, nämlich je nachdem, was sie auf ihrer Startseite so platzieren. Ja, also wenn man jetzt oben Britney Spears hat mit einem Foto, neues Single, dann sehen das pro Tag Hunderttausende, Millionen von Leuten. Ja, oder wenn man irgendwie so aus dem Longtail-Bereich irgendein obskuren Independent-Content nach vorne holt, dann ist das genauso. Da ist immer so die Frage, wie schafft man es denn, dass ich als Plattenlabel meinen Content da möglichst gut platziert bekomme? Wenn ich das selber verkaufe, habe ich selber in der Hand. Ja, also könnte es ja sein, so ein Label verkauft das direkt. Die Wertschöpfungskette hier wieder vereinfacht, dafür würde auch der Kommilitone bloß noch ein A2-Format brauchen, ist aber eigentlich das, dass unser Künstler wieder im Studio war, hat seinen Song gemacht und hat einen Vertrag mit seinem Label. Ja, und das Label hat alle möglichen Vertriebsrechte, aber insbesondere auch die digitalen Vertriebsrechte. Das heißt, sie dürfen das irgendwie digital verkaufen. Das heißt, der Künstler lizenziert dementsprechend seine Musik und das Label hat einen eigenen Webshop. Wenn man das Ganze mal beurteilen will, ob das Sinn macht oder ob das nicht Sinn macht, grundsätzlich ist es so, natürlich muss man nicht mit Steve Jobs verhandeln oder mit anderen Leuten, ja, die einem möglicherweise das Audioformat aufdrängen können oder wollen. Ja. Kann ja sein, dass der Dienst A sagt, wenn du bei mir verkaufen willst, gerne, aber du musst das in einem bestimmten Audioformat machen und in einem bestimmten DRM. Wenn man das nicht möchte, dann kann man das halt nicht tun. Das erspart man sich hier. Und man muss natürlich kein Geld an den digitalen Musikdienstleister, also an den Digital Music Service bezahlen. Der möchte da nicht irgendwie 20 Cent pro Download dran verdienen. Nachteil, so ein Musikshop ist nur dann verhältnismäßig einfach gemacht, wenn es kostenlos sein soll. Sobald aber eine Bezahlfunktion davor kommt oder man den Leuten so eine Funktion bieten möchte, dass die Musik auch anhören können, es durchsuchen können, bewerten können, das ist doch ein bisschen aufwendig. Und das heißt, da hat man eine technische Implementierung zu leisten, die aus Sicht eines Labels erstmal kostenintensiv ist. Man hat dieses Know-how in der Regel nicht. Musiker sind kreativ, aber keine Programmierer. Ja, das heißt, da muss man sich externes Know-how für anschaffen in der Regel. Und das kann natürlich durchaus was kosten. Ein Nachteil, der kein Nachteil sein muss, aber ein Nachteil sein kann, ist, dass man natürlich von der Repertoirebreite immer den Vollsortimentlern, so heißt es im relativ klinischen Deutsch, wenn jemand sozusagen alle möglichen Labels im Angebot hat, man hat nicht so eine Repertoirebreite. Das heißt, bei einem Label gibt es dementsprechend nur die Musik, die das Label auch lizenziert hat, aber nichts anderes. Ja? Wenn man zu dem Label hin will und man würde kalkulieren, dass bei einem Independent-Label die Leute auch Depeche Mode kaufen können, dann würde das nicht passieren können, weil sie das nicht lizenziert haben. Ja? Das kann ein Nachteil sein. Ich habe früher an dieser Stelle mal die Historie der digitalen Musikdistribution immer erzählt. Das war so ein bisschen sowas nach dem Motto, Opa erzählt vom Krieg. Aber eines war da schon recht deutlich, Popfile, das ist im Sommer 2002 von dem damaligen Universal-Chef Tim Renner mal ins Leben gerufen worden. Das war so ein Fall, wo so ein Label direkt die Musik an den Konsumenten verkauft hat. Das war ein Major-Label, ja. Und die haben gedacht, na ja, wir brechen jetzt bei dem Markt so ein bisschen auf, wir machen jetzt einfach mal was und verkaufen das selber. Das Ganze ist dann 2004 wieder vom Markt genommen worden, weil bis dahin halt iTunes auch in Deutschland am Markt war und iTunes hatte halt alle Labels. Und welchen Grund kann es geben, für einen Mainstream-Konsumenten dann speziell zu Popfile zu gehen, wenn es das auch bei iTunes gibt? Hast du eine Frage?
Ja, ich denke, das größte Problem ist noch nicht mal unbedingt, dass das Sortiment nur eingeschränkt ist, sondern es interessiert sich doch auch kaum jemand dafür, bei welchem Label ist welcher Künstler. Dieses Wissen ist doch bei den Konsumenten eigentlich im Großteil nicht da. Und deshalb würde man sich nicht rumplagen und die einzelnen Labels absuchen, nicht gucken, wo finde ich es, wenn man weiß, wo man es auf jeden Fall hat.
Das ist ein sehr richtiger Punkt. Der wäre sogar gleich ganz ehrlich noch gekommen. Denn normalerweise ist es für so einen normalen Musikhörer halt sehr schwierig zu sagen, wo jetzt die Ärzte unter Vertrag sind oder U2. Das weiß keiner. Man kennt die Band, aber nicht das Label. Das Label ist ja, zumindest ein großes Label, ist ja keine Marke in dem Sinne, ja. Anders sieht das, wie gesagt, aus, wenn man, nochmal zurück auch hier drauf zu kommen, genau. Also Universal ist auch deswegen gescheitert, hat ein kleines Angebot und man weiß normalerweise nicht, wo die Leute jeweils sind, ja. Das kann aber dennoch Sinn machen, wenn man ein Independent-Label hat und hat sich, wie gesagt, spezialisiert. Ja, also wenn man dann doch sagen kann, es gibt zum Beispiel in München das ECM-Label. Das ECM-Label ist so ein ganz alt, vielen Dank für die Bemühung für die Tür, das ECM-Label ist so ein ganz klassisches Label, das sich so also auch auf Klassik spezialisiert hat und wirklich ganz fantastische Klassikmusik auch produziert in sehr hochwertigen Covern. Das heißt, wenn man weiß, der oder die Künstler sind auf dem ECM-Label, dann weiß man auch relativ, wie sich das anhören wird. Es ist kein Death Metal. Es ist die Kunst der Fuge, ja. Und das ist dann was anderes. Das heißt, die könnten das schon, weil das so spezialisiert ist. Aber ein Major-Label mit austauschbaren Künstlern, das hatte keinen Sinn und wie du richtig sagst, weiterer Faktor, man will ja nicht erstmal rausfinden, bei welchem Label man ist. Deswegen hat das Ganze hier nicht geklappt. Aber für kleinere Labels kann es, wie gesagt, auch aus Kosten- und aus Platzierungsgründen, aus Marketinggründen sinnvoll sein, einen eigenen Download-Shop zu haben. Ja. So, dann haben wir hier noch einen weiteren Fall. Das ist der Fall, dass man ein Net-Label hat oder ein Online-Label, ja, ein Internet-Label oder ein Web-Label. Ich verlese die Wikipedia-Definition, die ich hier mal gekürzt habe, aber Netlabels, Online-Labels, MP3-Labels, Web-Labels sind eine neue Form des Musikvertriebs. Sie sind mit klassischen Labels im Musikbusiness vergleichbar, veröffentlichen jedoch keine CDs oder Schallplatten mit den Werken der Musiker, sondern stellen die Musik als meist kostenlosen Download in Form von MP3 oder OGG-Dateien zur Verfügung. OGG-Dateien, OGG-Form ist ein Audio-Codec, der für eine recht gute Audioqualität steht. Also ein Netlabel, wie gesagt, rein digital, macht nichts Physisches und nimmt normalerweise kein Geld dafür. Ja, also Netlabel, die Musik, die man da kriegt, ist in der Regel kostenlos. So. Warum macht man das als Künstler? Naja, man sagt sich, mit dem paar Downloads, wenn man es jetzt kostenpflichtig verkaufen würde, würde man ja eh kein Geld verdienen. Ja, oder anders gesprochen, wenn man ein unbekannter Künstler ist, wenn man kennt halt kein Mensch, ja. Dann ist halt die Frage, ob es so sinnvoll ist, dafür Geld zu verlangen, um bekannt zu werden. Weil wer zahlt für was er nicht kennt? Also ist die Idee über so ein Netlabel, kann man möglicherweise seinen Content schön platzieren, gibt ihn umsonst raus und die Leute bekommen kostenlos die Möglichkeit, die Musik kennenzulernen und gehen dann vielleicht auf Konzerte, bestellen vielleicht einen physischen Tonträger, den der Künstler durchaus produziert, aber nicht übers Netlabel logischerweise vertreibt, auch wenn einige das mittlerweile so als Teilgeschäft machen, dass sie halt auch anbieten, dass es den Song auch als Vinyl dann zum Beispiel gibt. Das heißt, hier geht es eigentlich eher um das Bewerben des eigenen Outputs, um bekannter zu werden und sein Geld auf anderen Märkten zu machen, nur nicht mit der Musik an sich, also als Download. So ein Netlabel finanziert sich in der Regel entweder aus Spenden der User. Zum Beispiel ist im Elektrobereich gibt's unheimlich viele Netlabels, die sich auf Hausmusik oder Minimal oder so ein Kram spezialisiert haben. Das heißt, die das hören, sind normalerweise auch recht treue Fans und die sind auch durchaus bereit, ab und zu mal ein bisschen was zu spenden, dass dieses Netlabel seine Kosten decken kann, die es hat durch die Auslieferung, durch die Storage etc. Ja, und das sind dementsprechend Netlabels. Interessanterweise nochmal so nebenbei, das hat jetzt mit dem Netlabel nichts zu tun, aber zum Thema, die verticken MP3, also die geben das umsonst raus und verkaufen vielleicht manchmal Vinyl. Es gibt jetzt in England, gerade im DJ-Bereich oder auch so im Vinyl-Bereich immer häufiger den Trend, dass eine Platte als Vinyl verkauft wird und man einen Gutschein bekommt für den kostenlosen MP3-Download dieser Titel. Aber es wird aber keine CD mehr produziert. Ja, das heißt, man bekommt eine Classy Nice One Old Vinyl Platte, schöne Pressung, all das. Und man sagt sich auch, naja, möglicherweise ist eine Nutzungsart her die, dass die Leute das aber auch irgendwie auf dem MP3-Player hören wollen und nicht jeder hat Lust, sein Vinyl zu digitalisieren. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man selber einen Nudelteig macht. Aufwendig und wird nicht gut. Ja. Und deswegen hat man halt diesen Gutschein dabei und kann sich dementsprechend dann auch solche MP3s runterladen. Aber eine CD produzieren die zum Beispiel nicht mehr. Weil die sagen, die CD kann ja auch so gerippt werden, ist viel zu teuer, machen wir nicht mehr. Gut, aber das war ein Exkurs, das waren jetzt jedenfalls die Netlabels. Diese Wertschöpfungskette hier, ist die, die eigentlich in der Regel auch gemacht wird. Ja? Das bedeutet, wir haben hier nach wie vor unseren Künstler. Dieser Künstler kann zwei Sachen sein. Er kann entweder über das Label gehen, das heißt, er ist bei einer Plattenfirma unter Vertrag, lizenziert sein Output an die und die vertreiben das weiter. Oder aber, theoretisch zumindest, der Künstler steht für sich alleine und verhandelt direkt mit dem Online-Intermediär. Ein Intermediär ist zum Beispiel iTunes oder MusicCloud, also jemand, der die ganzen Musiktitel bündelt, damit zum Beispiel der Kunde nicht mehr wissen muss, auf welchem Label der Künstler XY ist, sondern dass man nur eine einzige zentrale Anlaufstelle hat, wo man das durchsucht und findet dann die Musik idealerweise, die man haben will. Das heißt, hier ist der Online-Händler zwischengeschaltet, der diese ganzen Angebote aggregiert von zigtausend Labels und an den Kunden dementsprechend verkauft. Wie muss man das bewerten? Hatte ich gerade schon gesagt, man hat erstmal niedrige Suchkosten aus Kundensicht. Das heißt, der Kunde muss nicht mehr überlegen, ja, auf welchem Label ist denn mein Künstler, wie hieß die Webseite nochmal, wo komme ich da hin? Er nimmt halt die iTunes-Software, geht zum iTunes Store und sucht oder zum MusicCloud oder wohin auch immer. Keine große Geschichte. Man kann zudem an technologischen Weiterentwicklungen partizipieren, ohne dafür selber was leisten zu müssen. Das bedeutet, wenn iTunes seine Empfehlungsalgorithmen verbessert, weil sie dem Fraunhofer Institut zum Beispiel sehr viel Kohle rübergeschoben haben, da muss dafür das Label oder der Künstler nichts zahlen. Die partizipieren aber davon, weil sie möglicherweise besser und effizienter gefunden werden. Ja? Das heißt, das kann man so mitnehmen. Auch das Image eines Shops kann man zum Beispiel mitnehmen. Beliebter Shop wie iTunes wird ja durchaus gerne besucht. Nachteil, man hat wenig bis gar keinen Einfluss auf den Preis. Was bedeutet das? Das bedeutet, bei iTunes kosten alle Stücke 99 Cent. Zumindest also die Einzeldownloads. Es kann ja sein, dass ich als Label sage, na ja, mein Künstler hier ist aber irgendwie ein alter Hut, ja, oder aber der ist so unbekannt, ich will den bloß für die Hälfte verkaufen. Und dann sage ich zu iTunes, lieber iTunes, ich halbiere mal eben meine Lizenzierungsgrundlage. Das heißt, du musst mir pro verkauften Download nicht mehr 60 Cent zahlen, sondern musst noch 30. Dafür verkaufst du es dann aber auch bitte billiger. Das macht iTunes nicht. Ja, das heißt, die Endkundenpreise festzulegen, ist immer noch Aufgabe des Handels und auch ein Recht des Handels. Das kann man nicht beeinflussen. 99 Cent, take it or leave it. So läuft das dann halt da. Ja, und was die Produktgestaltung angeht und das Marketing, wie gesagt, man kann nicht immer unbedingt so beeinflussen, wo bei iTunes jetzt ein Song auftaucht oder nicht, weil es halt so unheimlich viele gibt, die da alle irgendwie sich platzieren müssen. Da hat man, was ich vorhin schon gesagt habe, relativ schlechte Steuerungsmöglichkeiten. Ja, die haben durchaus natürlich einen etwas größeren Einfluss darauf, wenn man natürlich jetzt ein Major-Label ist, ja, und man hat jetzt einen Content, der sich auch für iTunes ganz oft verkaufen würde. Dann ist es ja sicherlich im Interesse von beiden, dass man das macht. Grundsätzlich ist es aber so, wenn man sich jetzt so diese Aufmerksamkeitsspanne beim iTunes anguckt, so dieses erste Bildschirmdrittel, auch das zweite, da passt halt nicht so viel drauf. Ja, das heißt, selbst da gibt's ein Hauen und Stechen, aber grundsätzlich hat man natürlich als Label gewisse Größenvorteile, auch wenn iTunes sehr daran interessiert ist, natürlich ab und zu auch mal Sachen nach vorne zu, die noch keiner kennt, um halt wiederum so einen Impuls auszulösen, dass man es kennenlernt. Ne? Aber diese Platzierung in den Download-Shops ist ein ganz wichtiger kaufentscheidender Punkt. Ja? Ob man das jetzt mitkriegt oder nicht. Und deswegen ist es halt für Werkschaften manchmal halt eine Überlegung wert, dass nicht gleich, ob man sich gleich doch irgendwie alles selber macht und alles selber verkauft, weil man da wenigstens selber sagen kann, wo das Ganze dann platziert werden soll. Genau. Ja, und ein weiterer Punkt ist auch, was ich gerade schon sagte, umsonst macht das iTunes natürlich nicht. Die wollen natürlich pro verkauften Download nicht ganz unberechtigt auch ein bisschen Geld verdienen. Und das Geld, was bei iTunes bleibt, geht natürlich nicht mehr an das Label, an den Künstler. Ja, da muss man natürlich denen ein bisschen was geben. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Firmen neben iTunes, die auch so als Intermediär auftreten, aber deren Kernaufgabe es eigentlich ist, bestimmte Inhalte sehr zeitkritisch an den Kunden zu verkaufen. Das werden wir uns gleich nochmal ansehen. Für diese Wertschöpfungskette würde auch dem Kommiliton ein Notizzettel reichen. Die ist nämlich recht einfach. Das heißt, der Künstler verkauft das direkt, was wir gerade schon so ein bisschen gesagt hatten. Ne? Also ich bin jetzt Künstler, ich produziere mich selbst, ich mache alles selbst und bei iTunes wäre ich sowieso nicht gefunden und überhaupt ist mir das alles zu kompliziert. ich verkaufe meine Sachen direkt auf meine Webseite. Und da gilt so ein bisschen dasselbe, was manchmal auch für das einzelne kleine Label gilt, die das selber verkaufen wollen. Vor- und Nachteile, natürlich muss ich meine Einnahmen mit keinem teilen. Ja, abgesehen vom Finanzamt, okay, aber ansonsten muss ich das mit keinem teilen, könnte also tendenziell höhere Einnahmen erzielen, Punkt 1. Aber auch hier wieder, Künstler wollen irgendwie Musik online verkaufen und stellen dann frustriert fest, dass es von der Firma Data Becker so einen Shop nicht für 49,95 im Mediamarkt gibt. Das bedeutet auch hier, man muss sich damit beschäftigen, wie sieht dieser Shop aus? Der muss ja auch ein bisschen was können. So eine Vorherfunktion macht sich auch nicht einfach so. Und wenn man was bezahlen will, wird es immer kompliziert. Das kriegt man alleine in der Regel nicht gestemmt, sondern muss man auf externe Dienstleister zurückgreifen. Das ist auch hier wieder ein Investment, das man sich halt überlegen muss, wenn man es alleine stemmen will. Oder man überlegt sich, gibt es vielleicht Anbieter, die sowas schon fertig als White-Label-Shop anbieten, die ich für mich halt personalisieren kann vom Layout her, aber dessen Grundfunktionalitäten für mich bereitstehen. Sowas gibt es durchaus. Auch hier hat man natürlich den Punkt, wenn man das jetzt selber verkauft und nicht zum iTunes geht, wenn man das machen würde, wobei nichts dagegen spricht, zum iTunes zu gehen, weil es kostet einen ja nichts, seine Sachen da reinzustellen. Aber wenn, auch hier muss man den Künstler nur erstmal finden. Ja, man googelt den, aber ob man den so findet und ob man überhaupt weiß, dass es den Künstler überhaupt gibt, das heißt, man partizipiert nicht an diesen Mega-Online-Stores, die als Massenanlaufstelle für viele Musikfans dienen, sondern man setzt darauf, dass man irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda dann irgendeine Webseite weiterempfohlen bekommt. Und da ist halt auch nicht unbedingt garantiert, dass man halt so ohne weiteres gefunden wird. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es so doch einige Spielarten des Digitalen gibt, digitale Musikprodukte. Das ist auch hier wieder vereinfacht. Man hat immer sein Master Recording. Das heißt, Travis waren im Studio und haben einen Song aufgenommen. Der ist dann da. Was kann man mit dem Song? Nehmen wir mal nicht Travis, die machen keine Klingeltöne. Nehmen wir mal Lady Sovereign, so eine kleine englische Rapperin, deren Musik sich auch wie ein langer Klingelton anhört. Die können wir dafür nehmen. Genau. Die war also im Studio und hatte eine neue Single. Und das ist so die Frage, was macht man damit? Was hier nicht drauf ist, sind halt die klassischen Distributionsformen über den physischen Handel. Die CDs werden gepresst, die LPs werden gepresst und in die Stores gebracht. Das analog zu unserer Wertschöpfungskette von vorhin, aber auf den digitalen Bereich bezogen. Unterscheiden wir zwischen Mobile Content zum Beispiel, also alles, was so mit Mobiltelefonen, Handys zu tun hat, und dem Commercial Download. Den Commercial Download habe ich jetzt hier mal so gelassen, wie er ist, weil er eigentlich immer nur der eine Song ist. Ja, man hat diesen Song, den kann man bei verschiedenen Download-Stores halt runterladen oder bei Abo-Services streamen, wie auch immer, aber es ist halt immer der komplette Song. Im Bereich Mobile ist die Produktdiversifikation schon deutlicher. Wir haben zum einen Mobile Music. Mobile Music bezieht sich nur auf den Full-Track-Download. Zumindest in meiner Definition. Manchmal hören da auch Klingeltöne zu, aber dieser Full-Track-Download heißt eigentlich nichts weiter, als dass ich über mein Handy von irgendeinem digitalen Mobildienstleister mir einen Song direkt drauflade. Und zwar den kompletten Song analog zum Internet-Download. So ungefähr dasselbe Produkt. Ja. Wenn es von Lady Sovereign auch noch ein Video geben sollte, was es gibt, dann bietet es sich an vielleicht, dass man das komplette Video aufs Handy runterladen kann. Auch das wird in den Stores ja vermehrt angeboten und auch für die Mobile-Store schon angeboten. Dann gibt es Videotones und ich bitte da um Entschuldigung, ich bin 32 und kenne mich mit diesen Märkten nicht so aus, weil ich das nicht nutze. Aber man kann, wenn man angerufen wird, auch anstatt eines Klingeltons ein Video abspielen lassen auf seinem Handy. Das sind dann Videotones, so kurze Ausschnitte aus dem Musikvideo. Die Plattenfirma bestimmt dabei übrigens, welcher Ausschnitt genommen wird. Und auch das entsteht im Endeffekt aus dieser Musik. In dem Fall natürlich mit visuellen Elementen gemischt. Und Videologos. Das gibt es, was genau ein Videologo ist, kann ich mir jetzt verdenken, aber ich weiß es nicht, weil ich das halt nicht nutze. Wahrscheinlich so ein animiertes Logo, was auf dem Handy irgendwie dann ab und zu sich bewegt. Jedenfalls auch sowas gibt es. Wohl bekannt sind Klingeltöne in all ihren Spielarten. Ich werde mir jetzt mal sparen, die ganzen verschiedenen Sachen hier so vorzustellen, aber das müssten ja eigentlich die meisten auch kennen. Weiß jemand, was ein Moody ist? Nee, das ist die abgefahrenste Spielart von allen. Also, man kann seinem Handy mitteilen, in welcher Stimmung man heute ist. Auf einer Skala sagen wir von 1 bis 5, wobei 1 ist fantastisch und 5 blöde. Und wenn man sagt, 5, mir geht's heute blöde, dann wird das Handy einen traurigen Klingelton spielen. Irgendwas Balladeskes, damit man gleich merkt, man ist deprimiert. So, Und wenn jetzt beide, so wurde mir das erklärt, wenn jetzt beide Telefonierpartner über ein modifähiges Handy verfügen, respektive diese Technologie installiert haben, dann kann, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Kollegin Hüttenberger anrufe und ich habe jetzt einen schlechten Tag gehabt und bin traurig, dann würde bei ihr automatisch der traurige Klingelton kommen. Dann weiß sie gleich, Pol ist nicht gut drauf. Ja, sowas gibt es und sowas wird gut verkauft. Ernsthaft. Und das sind alles Sachen, die die Industrie dementsprechend aufbereiten muss. Solche Inhalte müssen produziert werden, solche Inhalte müssen geplant werden. Welcher Ausschnitt des Songs soll als Klingelton verfügbar sein? Welcher Ausschnitt des Videos soll als Videoklingelton verfügbar sein, etc.? Das heißt, wir sehen, dass wir doch eine ganze Menge digitale Produkte für alle möglichen Wünsche und Spielarten dementsprechend haben. Es geht um die Melodie in dem Fall. Also streng genommen hast du natürlich recht, dass man aus dem Master Recording in der Regel kein Polyphon-Klingelton reduziert. Mit dem wahrscheinlich so nachspielen auf dem Casio MIDI oder sowas, ja. Aber es ist ja doch die Melodie, die dementsprechend da ist. Und das gehört halt offiziell zu dieser Gruppe des Mobile Contents dann dementsprechend, ja. Also insofern, das Master Recording hört sich der Song im Endeffekt an. Das inkludiert Text und Ton, ja. Und dieses hat die Melodie. Ja, aber grundsätzlich ist die Anmerkung nicht ganz falsch. Anders. Ja, nee, also sag mal so, bei den guten Sachen, da soll ja erstmal der Hit ein bisschen zünden, ja, und danach macht man dann diese kleine Melodie. Was es aber gibt, ist zum Beispiel, dass Firmen wie Yamba, die ihr ja alle wahrscheinlich kennt, die produzieren in der Regel auch ihre eigenen Klingeltöne, ohne dass da irgendwie ein Song von einem Künstler hintersteht, ja. Also mir wäre neu, dass das Tweety, das Küken bei Sony Musik unter Vertrag steht, aber die Produktdienstleister überlegen sich halt, was können wir denn so einführen als Produkt, und die produzieren das halt alles selber. Ja, da sind Komponisten auch damit tätig, also A, wie soll ich der Klingelton irgendwie anhören? Da gibt's dann die Grafiker und die 3D-Animationsmenschen, die sich überlegen, wie können wir das Ganze visualisieren, was können wir für ein Image dahinter machen. Daher kommen all die Ratten, Nashörner und Küken, die dann über den Bildschirm wuseln, und Yamba macht das dann zum Beispiel zum großen Teil auch selber oder hat zum großen Teil selber gemacht, ne? Weil sie natürlich auch daran viel mehr Geld verdienen. Da müssen sie nicht mehr irgendwie zu Warner Music gehen und den Song lizenzieren für einen Klingelton, sondern die können das einfach selber dann sich in die Tasche stecken, weil sie ja da keine dritten Rechte mehr mit berühren. Machen sie alles in-house. Das gibt's halt auch. Ne? Gut. Ja, Mobile Content, hatte ich ja gerade gesagt, gibt schon eine ganze Menge an digitalen Produkten, die wir da sehen können. Jetzt ist so ein bisschen noch kurz die Frage, wie erfolgreich ist das Ganze, wie ist das Potenzial? Also ohne Handys kein Mobile Content, das ist klar. Wenn die Handyverbreitung in der Bevölkerung null ist, dann müsste sich keiner einen Klingelton runterladen. Wir sehen aber hier, dass sich im Vergleich zu 2001, die Handyreichweite auf 84% gesteigert hat. Das heißt, immer mehr Leute haben ein Handy. Das heißt, die potenzielle Zielgruppe für Mobile Content in seinen allen möglichen Spielformen beschränkt sich jetzt natürlich nicht nur auf Musik, kann auch irgendwelche SMS-Nachrichten dahingehend sein, wo in meiner Stadt ist irgendwie eine schöne Bar oder wohin könnte ich gehen, ja. Aber jedenfalls die grundsätzliche Reichweite ist jedoch erheblich gestiegen. Das ist so die Frage. Das hier ist der deutsche Mobile Content Markt des Jahres 2006. Also mal auf dem aggregierten Niveau betrachtet, was wurde im Bereich Mobile Content denn eigentlich alle zugekauft von den Leuten, ja. Hier, ich hatte mich ja vorhin nur auf musikalischen Mobile Content gestützt, ja. Das erklärt, dass hier auch ein paar andere Produkte drin sind, die wir vorhin nicht hatten. Aber 44% sind Klingeltöne. Das heißt, das Gros der Umsätze wird mit Klingeltönen erzielt. Das hier, diese 5%, das sind die kompletten Songs, die runtergeladen werden. Also es wird relativ wenig aufs Handy in Deutschland runtergeladen, wenn es um komplette Musiktitel geht. Machen irgendwie nur wenige. Kann an verschiedenen Gründen liegen. Vielleicht dauert das zu lange. Dann ist es ja so, dass die Endgeräte in der Regel auch vielleicht nicht so die Audioqualitäten haben, die man braucht, um Musik zu hören. Ja, also Musik auf dem Handy zu hören, das machen einige. Aber manche sagen, uns ist uns die Klangqualität noch nicht gut genug. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen noch zu ungewöhnlich. Leute haben irgendwie iPods oder MP3-Sticks und hören das dann lieber darauf. In Asien sieht das Ganze übrigens anders aus. Da ist der Mobile-Music-Markt extrem Full-Track-Download penetriert und es wird relativ wenig übers Internet verkauft. Also da ist Mobile, in Asien ist Mobile ziemlich gesetzt und bei uns in Sachen Musik noch nicht so. 33% entfallen auf jegliche Online-Spiele in all ihren Variationen. Ja. 10% solche Logos und Wallpapers und 7% irgendwelche merkwürdigen Kreationen der Mobile-Industrie, von denen wir alle besser nichts wissen wollen. So. Das heißt, wir sehen hier, dass das Musik in seiner ursprünglichen Form, über die wir hier im Endeffekt reden, dieser Full-Track-Download, eine sehr kleine Rolle dabei nur spielt. Und so dazu den schwächsten Produkten gehört, die dann halt verkauft werden. Das läuft halt immer, ja, also Kleinkinder natürlich, aber die GfK, es kommt von der GfK, dieses Studium. Was die halt immer machen, ist, dass sie eine Umfrage in repräsentativen Haushalten machen, um zu gucken, wie ist die Struktur da drin. Und wenn die halt sagen, das ist repräsentativ für die Bevölkerung, wird das dementsprechend hochgerechnet und gewichtet miteinander. Was sie darin herausgelassen haben, das weiß ich nicht. Also Kleinkinder werden sicherlich nicht drin sein, aber ansonsten wahrscheinlich so ab 10 Jahren oder so wahrscheinlich alles dabei. Ja. Wie gesagt, die führen halt, die haben halt ihre festen Panels, die so zusammengesetzt sind, dass sie von der prozentualen Verteilung her, also was das Einkommen angeht, was die Altersstruktur angeht, so ein bisschen der Gesamtbevölkerung entsprechen. Deswegen rechnen die das immer hoch. Ich sage auch dazu, dass ich natürlich immer selber misstrauisch werde, wenn ich irgendwie eine Statistik sehe, die repräsentativ für die ganze Welt sein soll, obwohl die ganze Welt gar nicht gefragt wurde. Ja. Solche Verbreitungszahlen sind aber eigentlich in der Regel relativ sicher. Können ein paar Prozent weniger sein, vielleicht 1% mal mehr, aber das ist eigentlich relativ unglücklich. Aber ansonsten natürlich guter Punkt, glaube keiner Statistik, ne, die du nicht selbst gefälscht hast, richtig. Gut. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass Mobile Music denn erfolgreich werden kann, erfolgreich werden sollte. Da gibt es dann von Booth Allen Hamilton mal so eine kleine Studie, die da mal so ein bisschen geguckt haben, was sind denn die Driving Factors dafür, dass Mobile Music erfolgreich werden kann. Natürlich zunächst mal, dass die Endgeräte, die Handys in der Regel, dass sie einen guten Audioplayer haben müssen. Also es muss natürlich einfach zu bedienen sein. Die müssen die gängigen Audioformate auch wiedergeben können. Und viele Geräte haben ja schon MP3 und AAC-Player oder einen Real-Player drin, die halt Musik abspielen können. Dann so eine Speicherkapazität, wie gesagt, das sind jetzt die Werte davon. Das ist schon teilweise wieder überzogen. So ein kleiner iPod Nano, den ja viele durchaus gut finden von der Speichergröße, von der Größe her, da kann man 6 GB an Musikinhalten drauf speichern. Und auf dem Handy muss man natürlich auch ein bisschen mehr abspeichern können, ja. Wenn man jetzt bloß so eine kleine Speicherkarte von 64 Megabyte hat, dann macht es natürlich nicht viel Spaß, da seine Downloads drauf zu spielen. Andererseits sind Speicherkarten ja mittlerweile so dermaßen billig geworden. Also wir haben uns neue digitale Kamera gekauft. Da war von der Firma Fuji eine 8 Megabyte große Speicherkarte drin, war nach einem halben Foto voll, super. Aber 2 Gigabyte Speicherkarte kostete gerade mal 17 Euro. Das ist nicht viel. Vor ein paar Jahren habe ich da noch bestimmt 100, 150 Euro für gelöhnt. Und jetzt ist es halt sehr billig geworden. Also diese Prognose ist möglicherweise schon längst wieder überholt worden. Es gibt ja auch schon von Nokia Handys, die eine 4 Gigabyte Speicher drin haben, diese Walkman-Handys. Ja. Aber das sagt halt einfach, dass so ein Handy von der Ausstattung und von der Klangqualität natürlich den reinen MP3-Playern schon entsprechen müssen, wenn sie denn diese Geräte ersetzen sollen von der Nutzung her. Ja, und ohne Breitbandnetze macht es natürlich auch keinen Spaß, sein Handy mobil mit Musik zu befüllen. Wenn ich erst 3 Jahre warten muss, bis irgendein Song mal drauf ist und das auch noch unheimlich teuer ist, macht das vielleicht nicht sehr viel Sinn. Es gab hier dann so eine Rechnung, wenn man eine 3 Megabyte große Datei über ein GSM-Netz überträgt, dauert das 20 Minuten. Das ist ein bisschen lang. Ja. Möglicherweise fällt das Netz zwischendurch auch mal aus. Das will man ja vielleicht nicht. Aber per UMTS sind es bloß noch 2 Minuten, was auch noch relativ lang ist, wie ich finde. Also schnell ist das nur auch nicht, aber nicht mehr ganz so langsam. Letztlich ist es ja immer so. Du hast jetzt gerade das Wort Standards und Endgeräte angesprochen. Das ist natürlich was sich grundsätzlich gerne mal beißt. Siehe Digital Rights Management, wo man sich nie auf einen Standard einigen kann. Mir ist das übrigens auch schon aufgefallen, dass es ein bisschen sehr schwierig ist, seine Sachen da reinzukriegen. Natürlich haben die Handyhersteller ein großes Interesse daran, dass ihre Systeme sich durchsetzen. Weil, wenn man sagt, okay, Nokia hat jetzt irgendwie ein ganz tolles neues Gerät, dieses N95, was jetzt demnächst rauskommen wird, das hat eine Navigationssoftware und allen Kram, der Akku hält einen halben Tag. Jedenfalls Die haben natürlich Interesse daran, weil dann verkauft sich das Ganze ja häufiger. Ja? Aber was natürlich stimmt, ist, die wollen auch immer ihre eigenen technologischen Schnittstellen irgendwie durchsetzen und vielleicht irgendwie ihre Komponenten dazu verkaufen oder sowas. Ne? Das sind Kinderkrankheiten, die stimmen, aber grundsätzlich wollen die das natürlich. Klar, die Frage habe ich auch so verstanden, so nach dem Motto, warum lernen die nicht mehr langsam aus den Fehlern und ermöglichen das? Im iPod kann man ja auch nicht unbedingt alles reinstecken. Das ist auch wieder mit Absicht natürlich. Das sind so die üblichen Spielchen. Ja, zum Teil, aber zum anderen Teil ist es halt so die Frage, wie viele Leute wollen das machen? Also wenn man irgendwie einen High-End-Kopfhörer hat, ja, so ein Sennheiser-Teil, was man da nicht reinkriegt, wie viele Leute wollen das machen? Wie viele Leute nehmen irgendwie einen Standard-Kopfhörer, der dabei ist? Ja, also viele nehmen auch, das wird ja mitgeliefert, jemand an diesen Kopfhörer, ja. Vielleicht gibt's das dann, das kann schon durchaus stimmen, dass man sagt, man will ja das Handy auch nicht zupflastern mit Schnittstellen, wenn man nicht so viel Platz hat und schafft dann dementsprechend die Adapter. Ist die Frage, wie viele Leute den Sennheiser-Kopfhörer draufstecken wollen. Ne? Aber grundsätzlich besteht das Problem natürlich nach wie vor irgendwo. Stimmt schon. Ja, unser Lieblingsthema Digital Rights Management, das werden wir auch im Verlauf der Vorlesung noch sehen. Soll man das für Mobile Music überhaupt einsetzen? Macht das Sinn? Könnte es sinnvoll genutzt werden, indem man sagt, Superdistribution von Handy zu Handy, von Nutzer zu Nutzer, kann durch DRM möglicherweise ermöglicht werden. Aber wie akzeptieren die Kunden auf der anderen Seite das DRM? Droht uns ein Handy Peer-to-Peer? Ja, also ich war mal, es gibt in Halle an der Saale immer diesen Forward-to-Business-Kongress. Das ist ein sogenannter Zukunftskongress für die Medienbranche. Und man sitzt dann auf futuristischen Sesseln, in futuristischen Zelten und hört sich diesseits Vorträge an. Und da geht es halt immer so darum, wie sehen die Geschäftsmodelle für die Medienindustrie in den nächsten Jahren aus? Ja. Und das sind immer solche Theorien, ja, die man halt dann so zu hören bekommt, die nach dem Motto laufen, Theorien erklären alles, bewirken aber nichts. Und da war jedenfalls auch mein Kollege aus Los Angeles da. Und vorher gab es einen Vortrag von irgendeinem Warner-Mann, glaube ich, zum Thema Mobile Music und wie hoch das Potenzial dafür wäre. Und danach dann war der Kollege aus L.A. und stellte mal ganz schnell in 5 Minuten so ein Handy-Peer-to-Peer-Netz vor. Und da sind die sehr nervös geworden, als sie das festgestellt haben, dass man halt einfach von Handy zu Handy seine Musik rübersendet, über Bluetooth oder sonst was, ja, und das halt kaum noch zu kontrollieren wäre. Ja. Und da war der Spaß aber erstmal wieder vorbei. Ja. Deswegen auch hier die Frage, ob DRM möglicherweise für Mobile Music in irgendeiner Weise als Container draufgeflanscht werden sollte, um diese Piraterie vielleicht zu verhindern. Aber Problem DRM, Interoperabilität, können die Leute damit umgehen, schränkt man seine Nutzer zu sehr ein und man muss natürlich sich mit den freien Tauschbörsen immer messen lassen, die das nicht machen. Ne? Aber das sind so die Erfolgsfaktoren für Mobile Music. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Gut. Das ist also eine kleine Zwischenfolie von David Byrne, die da nichts zu suchen hatte. Der zweite Teil der heutigen Vorlesung ist dann mal so ein bisschen aus der Praxis gesprochen. Wie kommt die Musik denn jetzt eigentlich zu iTunes? Wenn ich jetzt Künstler bin, ja, und ich habe irgendwie meinen Content, wie kann ich denn meine Musik eigentlich in den Shop reinbringen? Oder wie kann ich eigentlich meinen eigenen Shop aufbauen? Und ich dachte mir, das können wir heute auch mal besprechen. Also grundsätzlich hat man halt verschiedene Möglichkeiten, wenn man Rechteinhaber ist, man hat Rechte an einer Aufnahme, einer Komposition, woran auch immer, und möchte die in irgendeinem Download-Shop verkaufen, dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ich gehe zu iTunes, zu Musical.ly, zu Napster und schließe mit denen Vertriebsverträge über meinen Content. Die dürfen meine Musik digital vertreiben und wir teilen uns die Erlöse dann dementsprechend nach den jeweiligen Bedingungen des Dienstleisters. Variante 1. Jetzt könnte es aber irgendwie auch sein, dass ja Musical.ly, iTunes und Napster mit mir gar nicht ja, großartig verhandeln möchte und mir gar nicht zusammenarbeitet, weil ich entweder ein Einzelkünstler bin oder ich habe ein Minilabel mit 3 Künstlern, die pro Jahr eine CD machen vielleicht oder 2. Das heißt, ich werde vielleicht seitens der Konditionen nicht viel rauskriegen, vielleicht erschlägt mich das Juristische ja auch. Also ich habe mal so einen Vertrag gesehen für die digitale Rechteüberlassung, der ist ungefähr übertriebenermaßen so dick, aber in Wahrheit so und das ist heftig, das muss man erstmal verstehen. Ja. Überfordert jemand vielleicht. Deswegen gibt es Firmen, sogenannte Content-Aggregatoren, die quasi als Zwischenstufe zwischen dem Rechteinhaber und dem Intermediär stehen und solche Sachen übernehmen. Das heißt, die Shops verhandeln nur mit diesem Zwischenhändler, mit dem Content-Aggregator, der übernimmt das ganze rechtliche Clearing etc. und der wiederum rechnet dann mit dem Rechteinhaber ab. Das sind Content-Aggregatoren. Oder Variante 3, ich baue mir gleich einen eigenen Download-Shop auf. Ja. Oder aber ich sage, es gibt irgendwie Dienstleister, die solche White-Label-Shops anbieten, die meine Funktionalitäten, wie gesagt, bieten, die ich brauche und den kaufe ich mir und ich lasse das Layout von irgendeinem Grafiker ein bisschen anpassen. Muss ich das also überlegen, was man eigentlich machen möchte? Ja, also man kann überlegen, wie will ich meine Musik denn eigentlich online verkaufen? In welcher Form? Wie will ich sie präsentieren? Was habe ich da so für Absichten? Ja. Zum Beispiel möchte ich, dass meine Musik nur Digital Rights Management geschützt verkauft wird, weil ich was gegen Online-Piraterie tun möchte. Wenn ich das sage, dann heißt das aber auch, dass meine Musik irgendwie mit dem Digital Rights Management ja versehen werden muss. Muss entsprechend aufbereitet werden. Ja, so. Und das sind solche strategischen Überlegungen, die man sich halt vorher überlegen muss. Je nachdem, zu welchem Anbieter man geht, nehmen die einem diese Entscheidung aber auch schon ab. Diese Apple-Geschichte hier oben, Apple verkauft ja alles in seinem AAC-Format mit DRM. Dann gibt es ja seit kurzem auch diese Meldung, dass die EMI und Apple sich darauf geeinigt haben, Teile des EMI-Contents im MP3-Format zu verkaufen. Ja, also nicht mehr als AAC, ungeschützt im MP3-Format oder in einem eigenen Apple-Format. So, und da muss man sich überlegen, ich kann da jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich will auf das Sony AdTrack 3-Format setzen und das bei Apple verkaufen. Das geht nicht, sondern ich muss mich schon an die Audio-Codecs halten, die halt von mir verlangen. Oder bei Napster habe ich mal angerufen und die Leute gefragt, in welchem Audioformat muss ich dir eigentlich mein Content anliefern, damit du den bei Napster einstellen kannst. War die Antwort ganz klar, Microsoft Windows Media Audio, das ist der Audio-Codec und das dementsprechend DRDM, das die brauchen, was die nutzen. Ja. Ich kann bei Napster für das Abonnement, wo die Dateien ja gestreamt oder temporär auf den Rechner runtergeladen und im Rahmen der Abonnementlaufzeit dann angehört werden können, zum Beispiel nicht in einem Orchestral-Format oder in einem MP3-Format anliefern. Das geht nicht. Ja, das heißt, ich muss das vorher überlegen und damit leben, dass das teilweise eben, wie gesagt, nicht funktioniert. Was ist der Hintergrund? Irgendwo haben wir halt das Problem, wenn ich halt zu einem Shop gehe und ich sage, ich gehe jetzt zu Napster und mache Windows Media Audio, ja, dann muss ich einfach wissen, dass Windows Media Audio auf dem iPod nicht läuft. Das heißt, das sind so strategische Überlegungen. Wer ein iPod hat und will einen Abo-Dienst nutzen und kann aber den nicht nutzen, weil halt dieses Napster-Format nicht kompatibel ist, kauft es dann vielleicht nicht oder nutzt es dann vielleicht nicht. So ein paar strategische Vorüberlegungen. Oder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, möchte ich selber Herr über die Preise sein. Ich möchte mich jeden Tag entscheiden können, was für meine Musik kosten. Das kann ich bei Apple, wie gesagt, zum Beispiel nicht. Da ist der Endkundenpreis festgesetzt. Und da ist es die Frage, spreche ich mit meinem Intermediär, ob der für sowas offen ist oder nicht. Ja? Also ich weiß zum Beispiel, dass Musicload im Gegensatz zu Apple durchaus mit sich reden lässt. Wenn man denen sagt, passt mal auf, ich finde es sinnvoll, dass wir diesen Künstlerroster für einen Sonderpreis einführen, den kennt irgendwie noch keiner. Lass uns mal 79 Cent Endkundenpreis machen. Ich halbiere meine Berechnungsgrundlage, dann machen die das. Die geben das dann schon teilweise weiter an den Endkunden. Bei Apple würde sich Apple freuen und halt mehr Geld verdienen pro Download, aber es nicht an den Endkunden weitergeben. Das heißt auch hier wieder ganz klar, je nachdem, wohin ich gehe, muss ich möglicherweise mit Einschränkungen bei meiner Produktkonfiguration oder bei meiner Ausgestaltung rechnen. Ja. Das heißt, nur wenn ich einen eigenen Job mache, kann ich selber bestimmen, was das Ganze kosten soll. Da kann mir keiner mehr reinreden, weil ich ja mein eigener Herr bin. Das hier ist eine iTunes Online Application. Ja. Man kann sich ja überlegen, ich habe ein bisschen Content und ich will den bei iTunes einstellen, wie mache ich das? Da kann man sich also online dafür bewerben. Da gibt es dann eine sehr, sehr lange und ausführliche Application-Form, die man halt auch ausfüllen muss. Apple warnt schon mal vorweg, dass sie Hunderte oder Tausende von Bewerbungen auswerten müssen. Also zum Beispiel ist es ja so, dass Apple halt sich auch ein bisschen anhört, wer sich da bewirbt, ja. Die niedersächsische Plattenfirma Wotan Records, die sich auf rechtsradikale Rockmusik spezialisiert hat, würde bei Apple nicht landen können. Und sowas überprüfen die halt. Ja? Ist das vom Content her, ist das irgendwie, sind es strafliche Inhalte, sind es irgendwelche anderen Geschichten, die wir bei uns nicht haben, bei unserem Image nicht? Und rechtsradikale Musik hat nirgendwo was zu suchen und da natürlich schon gar nicht. Also würden die das ablehnen. Das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis das Ganze entschieden ist. So sieht diese iTunes Online Application in der einfachen Variante erstmal aus. Man kann sich halt direkt für eine Katalogaufnahme bewerben, muss halt neben den üblichen Adressdaten auch so ein bisschen überlegen, wer ist man überhaupt? Ist man Künstler, ist man Label oder sonst etwas, ja? Und woran und wo habe ich eigentlich die Rechte an meinem Content? Habe ich die weltweit, nur in Asien und in Europa, ja? Oder darf ich nur in Afrika mein Zeug vertreiben? Das kann man da alles dementsprechend anklicken, weil Apple natürlich dementsprechend, wenn sie das dann annehmen sollte, die digitalen Rechte so setzt, dass es halt auf die Stores der jeweilig lizenzierten Länder halt eingeschränkt ist. Wie gesagt, Apple behält sich vor, mit dem Anfrager einen Vertrag zu schließen, das ist ja ganz klar. Und das hier habe ich jetzt nicht selbst geschrieben, sondern aus dem Internetforum mal. Ich wollte mal ein bisschen recherchieren, wie klappt das denn jetzt in der Praxis? Und dann hat sich halt ein Nutzer so, naja, wenn du das Formular bei Apple ausfüllst, dann bist du ein kleines Label oder ein einzelner Künstler, dann sollst du dich doch lieber an irgendeinen Partner wie Feintunes wenden. Das ist ein Content-Aggregator. Ja? Das liegt einfach daran, wenn sich jetzt Apple mit 1000 Einzelkünstlern beschäftigen müsste, wäre das für die extrem aufwendig, das zu machen. Ja, jeder Einzelne müsste über die Preise verhandeln, man müsste Verträge hin und her schicken, ja, man müsste es prüfen. Sowas können Content-Aggregatoren aber im Vorfeld schon mal abnehmen. Ganz viele bürokratische Dinge, sodass dann nur noch aus einer einzigen Hand mit Apple verhandelt werden würde. Und bei solchen ganz kleinen, ja, weisen die darauf hin, dass man sich da bitte an solche Leute wenden soll, weil das halt Marins Masse sich für die sonst nicht besonders lohnt. Auch bei Napster und Musicloud ist es dasselbe. Da habe ich auch mal nachgefragt, was macht denn ihr, wenn jetzt jemand euch schreibt, hier, ich habe 3 Künstler, lass mich mal zu dir. Dann kriegen die einen freundlichen, vorformulierten Brief, wo halt kurz erklärt wird, dass man sich sehr freut, dass man sich für den Dienst interessiert, aber man doch aufgrund der kleinen Größe des Bewerbers doch einfach sich an eines der folgenden Dienste wenden möge, die weitere Verhandlung mit den Unternehmen übernehmen. Ja? Also auch für Deutsch als Solokünstler hat man es schwer, da so ohne weiteres reinzukommen. Wie gesagt, was machen Content-Aggregatoren? Content-Aggregatoren sind die gute Fee oder sind halt Leute, die sich das bezahlen lassen, verschiedene Sachaufgaben vorab zu übernehmen, die man braucht, wenn man seine Musik an verstimmte Anbieter liefern möchte. Denn wie gesagt, wenn man ein Store ist und man würde sagen, schickt uns doch mal alle eure Musik, die ihr gut findet, die ihr bei uns verkaufen wollt und wir prüfen das dann, dann ist man schnell an die personellen Kapazitätsgrenzen gestoßen. Das dauert einfach endlos. Ja? Deswegen überlegt man das dementsprechend, ob es sich einen Content-Aggregator machen kann. Auf der anderen Seite ist einfach das Problem, so ein kleines Independent-Label, haben die überhaupt Ahnung von der Technik, haben die Ahnung von den juristischen Mantelverträgen, die abgeschlossen werden? Wie reagieren die, wenn aus den USA so ein 30-seitiger Überlassungsvertrag kommt? Können die denen überhaupt beurteilen, was sie da unterschreiben? Das sind alles so Faktoren, wo man sagt, das ist Fach-Know-how, das möglicherweise bei Spezialisten liegt und diese Spezialisten gründen dann dementsprechend eigene Firmen, ja, und sorgen dann dafür, dass diese Sachen halt übernommen werden. Und schlussendlich hat es ja schon gesagt, je nachdem, an welche Plattform ich ausliefer, muss meine Musik in ganz bestimmten Formaten aufbereitet sein. Die Metadaten müssen ganz bestimmten Anforderungen genügen. Das ist privat nicht so ohne weiteres hinzukriegen. Auch solche Arbeiten, die Digitalisierung und die Aufbereitung übernehmen Content-Aggregatoren. Genau, hier nochmal eine Zusammenfassung. Also wie gesagt, die kümmern sich um die Rechte, die lizenziert werden, lassen sich von den Labels mit den jeweiligen Metadaten ausstatten und bereiten den Content halt auf, machen eine weitere Lizenzierung halt an diverse Online-Download- und Mobile-Anbieter, übernehmen halt all diese spezialisierten Aufbereitungen für die jeweiligen Plattformen, liefern das dementsprechend das auch und dieser Punkt hier, Online-Retail-Marketing, das sagt dann halt im Endeffekt, die kümmern sich darum, dass der Content möglichst gut platziert wird, ja. Also zum Beispiel bei Spiegel Online ist es so, da gehen durch die Netzwelt, durch das Ressort Netzwelt pro Tag, sagen wir mal, 15 Texte und die werden halt alle unterschiedlich lange, bleiben wieder auf der Startseite, dann fallen die langsam nach unten ab und je nachdem, wie lange die ganz oben stehen, haben sie halt eine ganz hohe Aufmerksamkeit. Wenn sie abfallen, natürlich eine kleinere. Und mal blöd gesprochen, das machen die natürlich auch. Das heißt, die versuchen zu ihren ihren Kunden zu versprechen, wir sorgen dafür, dass dein Content richtig gut platziert wird, damit du viel Verkäufe machst. Das ist auch Aufgabe von so einem Content-Aggregator. Die übernehmen auch das Inkasso bei den digitalen Händlern und rechnen das dementsprechend mit den Labels ab. Das heißt, das komplette Inkasso, GEMA-Abführung, all das machen auch alles die. Und lassen sich das natürlich auch bezahlen. Ja, umsonst ist das natürlich logischerweise nicht. Aber auf der anderen Seite, das sind natürlich alles eine ganze Menge Aufgaben, die so ein Einzelner wahrscheinlich gar nicht hinkriegen könnte. Was sind so Beispiele für solche Content-Aggregatoren in Deutschland? Wir haben hier zum einen Zebralution von einem sehr netten Herrn von Kurt Thielen gegründet, die halt sowas machen. Der hat Rough Trade damals gegründet, die Plattenfirma, ist so ein ganz alter Hase im Musikgeschäft und hat die besten Verbindungen, wie gesagt, Zebralution. Dann gibt es noch Kontor New Media aus Hamburg, haben auch ein Label-Kontor, die so Haus- und Elektrosachen machen. Dann gibt es noch Feintunes, auch aus Hamburg, die sowohl einen eigenen Download-Shop haben, als auch Content-Aggregator sind für die Inhalte. Und dann gibt es von Edel, Google Tech halt auch nochmal so einen Dienst, die halt auch als Content-Aggregator auftreten. Das sind die Vertriebspartner von Content New Media, das heißt, das sind die, an die die quasi die Titel ausliefern können, ja. Das heißt, man sieht hier, wenn ich also sage, ich möchte, dass meine Musik überall verkauft wird, an möglichst vielen Shops, dann gucke ich mir an, mit wem arbeitet denn mein Content-Aggregator eigentlich zusammen? Ja? An wen liefert der denn aus? Mit wem hat der Beziehung? iTunes, Musical, AOL, Napster, MusicNet etc. Das heißt, die haben eine ganze Menge Intermediäre da angeschlossen. Ja? Die, sofern ich das wünsche, beliefert werden können in den jeweiligen Audioformaten. Das hier ist so eine kleine.
Entscheide ich über welchen Intermediär ich
vertreibe? Ja, ja. Nee, das ist dein Ding. Du kannst also sagen, ich möchte bei iTunes, bei Musicloud sein, ich finde Napster aber blöde und ich möchte noch beim DJ Shop 24 liegen. Dann wirst du auch genau nur dorthin. Das ist alles deine eigene Sache, genau, das kannst du selber bestimmen. Das hier ist, wie gesagt, diese einfache Kette. Die Labels liefern dementsprechend Audiodaten an. Dann braucht man halt auch noch Metadaten, ja, die diese Downloads beschreiben, welcher Künstler in welchem Territorium darf er vertrieben werden, zu welchem Preis, was sind die Rechte, die damit verbunden werden. Das können sich der Aggregator entweder aus der Datenbank ziehen, die liefern das dementsprechend per XML an oder wie auch immer. Und die machen dann halt die diverse Konvertierungsprozesse, bereiten den Content auf, ja, und liefern dann im Zielformat an ihre Vertriebspartner das raus. Ne? Das sind hier so alles so verschiedene Spielarten, was man mit Musik so machen kann letzten Endes. Also wie gesagt, Mobile Full Track hatten wir, Mobile Ringtones, Internet Download, also der normale klassische Download über iTunes oder über Musicloud, Burn on Demand. Burn on Demand, das sind solche Geschichten, dass man sich in einem Online-Shop 13 Titel für eine Lieblings-CD zusammenstellen kann und gibt die dann in Auftrag und kann die dann 2-3 Tage später in einem Laden abholen. Das macht dann zum Beispiel die Drogerie-Reihe DM macht das. Das heißt, die haben so einen Burn-on-Demand-Dienst, da kann man ins Internet gehen und sagen, ich wünsche mir diese 12, 13 Songs auf einer CD, klickt die sich zusammen, bezahlt das Ganze und kann das dann 2-3 Tage später in der nächstgelegenen Filiale abholen. Das ist so ein bisschen, wie wenn man da so einen Film hinbringt und 2-3 Tage später holt man sich wieder ab, so ist das dasselbe Prinzip. Ja? Ja, und die liefern das dann dementsprechend aus und machen mit den Labels dann auch das ganze, die ganze Abrechnung, die ganze Clearing-Geschichte und so weiter und so fort. Das hier ist von Feintunes in dem Fall, das Sales Marketing. So ein bisschen die Selbstbeschreibung, um möglichst gute Platzierung und Präsentation für eure Releases, insbesondere eure Neuheiten zu erreichen, pflegt unser Sales-Marketing-Team einen engen Kontakt zu den Content-Managern der Drittplattform. Das heißt, natürlich hat auch jede Plattform, also Musicloud, iTunes, eigene Content-Manager, die sich überlegen, was stellen wir wohin? Was zeigen wir an welcher Stelle? Bei Musicloud gibt es zum Beispiel eine Dame, die das übernimmt, überlegt sich jeden Tag, welche Special ziehe ich nach oben? Welchen Künstler tease ich an? Was ist heute mein Schwerpunkt? Und die reden halt miteinander. So ein bisschen wie bei uns beim Rolling Stone im Printjournalismus ist das halt dasselbe. Da haben wir halt unser Printerzeugnis und die Marketingleute der Plattenfirmen diskutieren sich mit uns. Die geschädigten Köpfe heißt, auf welcher Seite jetzt zum Beispiel Rufus Wainwright erscheint und wie lange das Feature ist und wie viele Fotos man hat. Das ist so ein bisschen dasselbe, aber aufs Digitale übertragen. Ja? So. Feintunes sagt dann weiter, dass die halt jede Woche Newsletter an Shops schicken, wo sie halt die neuen Releases, die sie im Angebot haben, dementsprechend auch mal vorstellen, sondern sie versuchen sich halt auch über persönliche Gespräche, das heißt auf Deutsch, sie rufen unentwegt an, hinzukriegen, dass Content platziert wird. Also selbst dann hier sowas hier in der Art, das wäre zum Beispiel sowas, ja. Das ist jetzt hier bei Napster, die Startseite. Den Namen kann ich, der Künstler kann ich schlecht aussprechen. Michaela, was weiß ich. Jedenfalls, die ist da auf der Startseite, auf der Centerpage. Und das geschieht zum Beispiel auch deswegen, weil man halt sagt, okay, du platzierst das dementsprechend mal da. Und sowas wird zum Teil natürlich auch ganz schön bezahlt. Ist ja ein Umsatzbringer, ja. Desto besser man da platziert ist, desto mehr verkauft man. Oder auch hier, Address, dann auch die Frage bei Dance Tracks Digital. Das ist halt jemand, der sich halt auf so Dancefloor Downloads spezialisiert hat, ja. Auch da eine Platzierung von neuen Geschichten ganz wichtig. Und sowas übernimmt auch ein Content-Aggregator. Sonst müsste ja der arme Rechteinhaber da mal selber anrufen. Das könnte ein bisschen anstrengend werden, zumal die Kontakte meistens auch nicht hat. Was kostet der ganze Spaß? Initial bei Findtunes 3,90 Euro pro Titel. Das ist die Encoding-Fee. Das heißt, das deckt all den Digitalisierungsaufwand einmalig pro Titel ab. Ja? Konvertierung in das Format und so weiter und so fort. Und Findtunes bekommt dann, wie gesagt, von einem Label, das sagt, okay, Findtunes, du sollst meine Sachen vertreiben, die Rechte an den Sachen, die Informationen und die Daten, was soll es kosten idealerweise, was ist das für ein Künstler, wie heißt der Song und so weiter und so fort. Und Findtunes sorgt dann dafür, dass halt verschiedene, auf Wunsch des Rechteinhabers, verschiedene Intermediäre halt diesen Sachen dementsprechend beliefert werden. Und er kann, wie wir schon gesagt haben, selber bestimmen, wer soll beliefert werden, wer soll nicht beliefert werden. Ist seine eigene Sache. So eine Kalkulation, die haben wir hier mal ein bisschen ausführlicher. Dieser Hub. Hub ist der Handelsabgabepreis. Das heißt, es ist die sogenannte diese Lizenzierungsgrundlage. Was muss der Download-Dienst an den Rechteinhaber pro Download bezahlen? Also wenn ich jetzt iTunes bin und ich verkaufe einen Song von Depeche Mode, dann legt der Hub fest, wie viel iTunes an Depeche Mode dafür zahlen muss pro verkauften Song. Das sind hier im Falle von Findtunes zum Beispiel, wenn Sie das jetzt an Drittshops ausliefern, wie gesagt, also Findtunes kriegt von einem Label die Rechte an Content, digitalisiert das und verkauft das an MusicCloud, Napster, iTunes. Das sind also Drittshops, weil Findtunes auch selber verkauft. Dann haben wir diese Kalkulation. 60 Cent haben jetzt Abgabepreis. Findtunes bekommt davon 20% pro verkauften Song, das sind 12 Cent und 48 Cent bleiben beim Label. Ja, und der Rest kriegt halt der Download-Shop dementsprechend für seine ganzen Ausgaben und sowas. Also der Rest, der da drauf gerechnet wird. Wenn er jetzt 99 Cent kosten, dann würde dann Apple zum Beispiel in dem Fall noch 39 Cent bleiben, die dementsprechend intern umlegen. Wenn man direkt über Findtunes Net verkauft, die haben wie gesagt auch einen eigenen Download-Shop, ist die Kalkulation ein bisschen anders. Da haben wir 58,42. Das ist der Nettoverkaufspreis neben der GEMA. Sagen wir mal, der Verkaufspreis des Songs beträgt 1,20 Euro bei iTunes. Dann sind das brutto 1,03 Euro. Die GEMA, die Verwertungsgesellschaft, die hatten wir in der ersten Vorlesung schon kennengelernt, möchte 12% von dem Nettoverkaufspreis haben. Das heißt, wir geben der GEMA 10 Cent. Die Lizenzgrundlage, die wir dann haben, sind 93 Cent. Das ist die Lizenzgrundlage. Das heißt, das ist das Geld, was nach Abzug von Steuern und GEMA und sowas übrig bleibt und dass sich der Content-Aggregator und der Rechteinhaber irgendwie aufteilen müssen. Ja? Hier oben steht, 42% will Findtunes in dem Fall haben, weil die natürlich auch diverse Sachen dann übernehmen, wenn sie das direkt über den eigenen Shop verkaufen. Das heißt, bei Findtunes bleiben dann 39 Cent, der Nettoanteil des Labels sind 54 Cent und brutto sind das dann 58 Cent. Und so rechnet sich das zum Beispiel ein bisschen auf. Ja? Das heißt, man sieht hier oben auch schon mal ganz schön, dass es bei jedem Download auch so ein paar Fixkosten einfach gibt, wie Steuer, wie GEMA oder Dienstleister, die mir als Rechteinhaber halt einfach mal anfallen. Okay, das mal so als so eine einfache Kalkulation. Wenn man als Label sich einen Content-Aggregator sucht und sich halt vorher ein paar Fragen stellen, wie glaube ich, dass die zu mir passen? Sind die Leute da okay? Sprechen die meine Sprache? Haben die Ahnung von meinem Content? Haben die Ahnung von meiner Musik? Es macht wenig Sinn, bei einem Volksmusik-Content-Aggregator zu versuchen, irgendwie Hip-Hop unterzubringen, weil der von der Musik nichts verstehen würde und auch keine Kontakte hat. Ja? Muss man sich überlegen. Und Marketing, Schmarketing, das ist immer so eine Frage. Vertraue ich dem Marketing, traue ich ihm das wirklich zu, dass die in der Lage sind, mein Content bei den Diensten wirklich so gut zu platzieren, dass ich viel verkaufe? Ja? Halte ich die für fähig oder nicht? Kann ich es irgendwie beeinflussen, was die da machen? Ja, also wie werden Leute angesprochen? Kann ich irgendwie versuchen, das auf eine individuellere Basis irgendwie zu kippen? Kann ich mit den Marketingleuten reden und ihnen Optimierungsvorschläge unterbreiten? Haben die alle Shops im Roster und beliefern die alle Shops, die ich für wichtig halte? Wenn ich zum Beispiel zu Kontor gehe und die hätten jetzt 10 Shops nicht drin, die ich aber gerne hätte, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil ich zahle ja doch ein bisschen was dafür, dass Kontor das für mich macht und vielleicht überlege ich es mir dann ja nochmal. Also haben die ein Netzwerk an angeschlossenen Drittshops, das für mich ausreichend ist? Und wie ist die technologische Kompetenz? Kann ja sein, dass die das digitale Aufbereiten dermaßen schlampig machen, dass es dann dazu führt, dass die Künstler gar nicht mehr gefunden werden. Ja? Man ärgert sich ja manchmal bei Napster oder Musicload, dass zum Beispiel bestimmte Künstler gar nicht gefunden werden, weil sie falsch geschrieben sind. Das ist aber nicht Schuld der Dienste, das ist Schuld der Plattenfirmen, die Sachen schlampig anliefern. Das heißt, wenn die Depeche Mod schreiben, dann kommt das von denen in den Metatext und das hat mit dem Shop nichts mehr zu tun. Ja? Also wird das technologisch alles sauber aufbereitet. Das sind so ein paar strategische Fragen, die man sich vorher stellen wird. Ja, aus Sicht eines Independent-Labels, digitale Wertschöpfungskette, die so ein bisschen vor dem Problem stehen, das hatte ich in der ersten Vorlesung ja schon mal gesagt, dass ein kleines Independent-Label normalerweise nicht über die Hausmittel verfügt, alles alleine zu machen, sondern sich hier schon auf Dienstleister verlassen muss, die so verschiedene Jobs einfach so übernehmen. Ja? Digitalisierung und sowas in der Art, das ist hier dementsprechend auch mal dargestellt. Die produzieren die Inhalte, sorgen für die Metadaten, aber alles andere, die technologische Aufbereitung, die Verhandlung, das machen dann wiederum diese Content-Aggregatoren für die kleinen Indie-Labels. So. Was sind Metadaten? Metadaten enthalten grundsätzlich Informationen über den Song. Was ist das für ein Song? Wer ist der Künstler? Was sind die Nutzungsrechte? Wie oft darf der gespielt werden? Wie oft darf der gebrannt werden? Solche Geschichten. Und was soll es kosten? Ja. Man kann auch bestimmen, mein Song darf nur in Kombination mit 4 anderen verkauft werden oder auch einzeln. Das kann ich da alles in die Metadaten schon festlegen, wird alles da reingeschrieben. Ja. Und diese Metadaten werden dann halt von dem Label in bestimmten standardisierten Formaten an den Content-Aggregator oder den Dienstleister übertragen. Ja. Alles wird dementsprechend erfasst. Und genau, die Rechte, die territorialen Rechte, ganz wichtiger Punkt. Es gibt zum Beispiel häufig bei iTunes USA Songs, die wir in Deutschland nicht kriegen. Und auf der anderen Seite gibt es wiederum Content, der in Deutschland erhältlich ist und in den USA nicht. Und ob das im deutschen iTunes-Shop auftritt oder nicht, hängt wirklich davon ab, wie das in den Metadaten kodiert ist. Ich gebe da mal ein Beispiel für. Napster hatte lange Zeit 3 der 4 Major-Labels im Angebot, als sie gestartet sind. Haben also 3 von 4 Major-Labels überzeugen können, wir finden gut, was ihr macht, ein Abo-Dienst für Musik macht Sinn, wir lizenzieren an euch. Napster hatte aber nicht die EMI drin und mit der EMI fehlten dann Künstler wie Coldplay oder Depeche Mode oder sowas in der Art. Die waren nicht da. Jetzt hatte sich Napster aber irgendwann mal mit ihnen geeinigt und gesagt, pass auf, wir machen das jetzt doch. Und zusch, waren auf einmal Zehntausende von Songs da. Und warum? Weil die nicht erst digitalisiert wurden für Napster Deutschland, sondern wurde bloß in der Datenbank ein Schlüssel umgelegt. Da wurde das Metatag geändert. Ja? Territorialrechte Deutschland gleich ja. Das war schon alles. Das heißt, sie werden aus einer zentralen Datenbank gespeist und die Metatags entscheiden dann darüber, in welchen Ländern ausgeliefert werden darf. Und deswegen war das halt wirklich bloß eine kleine Schraube umlegen in der Datenbank und schon war der EMI-Content da komplett momento drin. Ja, das hatte ich ja quasi alles schon so ein bisschen so gesagt, was die da machen. Digitalisierung, dann noch Digital Rights Management. Ne, das werden wir dann aber später auch noch sehen, aber sowas übernimmt so ein Shop natürlich auch. Welches DRM mit welchen Rechten versehen werden soll, etc. Genau. Und auch hier aus Sicht des Independent Labels wird dann auch halt dann die digitalisierten Musikstücke und gegebenenfalls DRM-penetrierten Musikstücke halt an den Download-Shop der Wahl geliefert und dann dementsprechend dann verkauft. Das hatten wir ja gesehen, da steckt doch eine ganze Menge drin, ja, und man muss sich doch den Kuchen mit sehr vielen Parteien teilen, wenn man das machen möchte, will man vielleicht nicht. Also die Idee, eigener Webshop-Problem, recht nicht ganz unkompliziert, einen eigenen Webshop aufzubauen. Idee, es gibt dafür alles Leute, die so eine Technologie einmal aufgebaut haben und die dann vielleicht sagen können, wie verkauft meine Technologie an solche Kunden, die halt einen eigenen Shop haben wollen, aber kein technologisches Know-how dafür besitzen. Ja? Das heißt, ich miete mir vielleicht bloß einen Shop, ja, für eine Zeit. Ich könnte ja zum einen einkaufen. Das heißt, ich müsste zu einem Softwareentwickler gehen und sagen, schreib mir mal so einen Shop, oder ich gehe zu einer Firma und kaufe so einen Shop. Das heißt, ich habe ein hohes Einmalinvestment, das sich vielleicht gar nicht lohnt. Aber vielleicht will ich ja bloß mal ausprobieren, wie es so läuft. Und da ist Miete natürlich die günstigere Alternative. Und da gibt es mittlerweile verschiedene Anbieter. Einer davon ist die Firma 7Digital, die auch in Köln sitzt mittlerweile. Die haben solche sogenannten Digital Stores im Angebot. Die kosten was. Das sind professionelle Shops, die diverse Funktionalitäten bieten, die man halt so haben möchte. Und es gibt so ein Start-up-Paket für unbekannte Bands mit reduziertem Umfang, die halt kostenlos sind. Zunächst mal so, was die Größe angeht. Es gibt bereits 450 von solchen Digital Stores, ja, wo halt die Künstler selber ihre Sachen verkaufen. Unter anderem Coldplay, Queen oder Oasis, Gorillaz, Goldfrapp und so weiter und so fort. Die Band Pur hat einen eigenen Download-Shop da, denn auch das wird verkauft. Das heißt, das sind durchaus alles recht große Namen hier. Pet Shop Boys, Moby, sind alles wirklich alles keine kleinen Fische. Das sind alles Artists, die sagen, ich möchte meinen eigenen Download-Shop haben, weil ich möchte speziellen Content an meine Leute verkaufen können, ohne dabei auf das Marketing-Sales-Team von irgendeinem iTunes angewiesen zu sein. Und das sind dann auch keine Your Average Day-Aufnahmen, sondern sind schon Special Content. Und zwar, die Gruppen haben zum Teil festgestellt, dass ihre Fans durchaus versessen darauf sind, zum Komplettismus zu neigen. Das bedeutet, jede Aufnahme, die es irgendwie gibt, möchte man haben. Oder wenn man bei einem Konzert einer Gruppe war, möchte man dieses Konzert besitzen, weil man war ja da und hat irgendwo mitgekreischt. Ja. Das heißt, die Idee ist so ein bisschen, und damit kommen wir wieder zurück zu diesem Punkt, wo ich sagte, zeitkritische Lieferung von exklusivem Content nach dem Konzert, 2 Stunden später ist das Konzert komplett als Download zu kaufen. Das wird ein iTunes nicht lösen können. Dafür sind die nicht gemacht. Das macht aber 7Digital. Zum Beispiel haben die beim letzten Live Aid kurz nach dem Festival alles zum Download, das ganze Konzert zum Download angeboten. Haben so einen ganz speziellen Live Aid, den sieht man hier auch, haben einen eigenen Live Aid Shop aufgemacht, wo man das alles kaufen konnte. Depeche Mode haben in Deutschland eine so treue Fangemeinde wie sonst nirgendwo. Die haben ihre komplette Playing the Angel Tour aufgenommen. Jedes Konzert. Und jedes Konzert konnte man online dementsprechend kurz nach dem Konzert kaufen. Das hat extrem viel Geld eingebracht. Sowas machen die. Das heißt, 7Digital sorgt dafür, dass das Konzert professionell aufgenommen wird, professionell geschnitten wird oder auch nicht geschnitten wird, je nachdem, wie die Band das will. Und dann ratzefatze Platze in diesen Download-Shop kommt und gekauft werden kann. Das heißt, wenn der verschwitzte Fan zu Hause ist, kann das Ding schon kaufen. Ja, oder auch Pur, wie gesagt, auch das wird gekauft, etc. Sowas machen die. Was ist in diesem Digital Store alles drin? 7Digital sorgt dafür, dass das Design des Shops der CI des Künstlers entspricht. Ja? Bei Rammstein zum Beispiel dunkelblau mit Bluteffekten oder sowas in der Art. Ja. Man kann eine unbegrenzte Anzahl an Tracks und Videos einstellen. Man kann es möglich machen, dass man PDF-Dateien reinstellen kann, dass man Videos runterladen kann, so komplettes Medienmanagement darüber regeln kann. Man kann eigene Charts integrieren, die 10 meistverkauften Pur-Songs. Man kann News posten. Wir sind jetzt wieder auf Tour oder auch selber Tour-Daten einstellen. Auch Fotos, also so eine Art Content-Management ist damit drin. Ja, alles möglich. Was macht 7Digital noch? Die melden die Verkaufszahlen. Denn das digitale Geschäft fließt ja mittlerweile auch in die Media-Control-Charts oder in die internationalen Charts mit ein. Und jetzt hat zum Beispiel in den USA, da gibt es ja auch so diverse Wir suchen den Superstar-Shows. Und da gab es irgend so eine Tuse, die den Song als Stand By You von den Pretenders gecovert hat. Und hat diesen Song vor 2 Wochen oder so exklusiv über iTunes verkauft. Und das ist in die Single-Charts auf Platz 6 reingeschossen. Nur über die iTunes-Verkäufe. Nichts Physisches, nur iTunes. Ja. Und die melden halt, dass an diesen Soundscan, zählt zum Beispiel die Umsätze von Plattenhändlern und erstellt daraus Charts und kann Reportings erstellen oder eben die deutsche Media Control. Es werden verschiedene Auslieferungsformate unterstützt. Man kann also als Künstler sagen, meine Musik soll zum Beispiel als MP3 bla 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 rausgehen, verschiedene Videoformen. Sie haben, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, diverse Zahlmöglichkeiten integriert. Das ist ja so ein Ding. Ihr könnt mal sehr reich werden, wenn ihr erstmal schafft, ein standardisiertes Internetbezahlungsmodul hinzukriegen, was von allen akzeptiert wird. Ja? Haben wir ja noch nicht. Der eine hat eine EC-Karte, der andere hat aber keine EC-Karte, dafür so ein FirstGate-Account. Ein anderer will über PayPal bezahlen. Und das ist natürlich Aufgabe von so einem Dienstleister, dafür zu sorgen, dass man möglichst viele potenzielle Bezahlmöglichkeiten hat, damit die, die zahlen wollen, auch zahlen können. Und das haben die halt hier. Und die Endverbraucherpreise werden von den Shop-Inhabern, also von den Mietern dementsprechend festgelegt. Das heißt, die können selber sagen, was soll das Ganze kosten. Ja? Und wenn man will, übernimmt 7Digital sogar die Verwertungsgesellschaftsabrechnung mit der GEMA, mit der GVL, wie auch immer. Ja? So ein All-in-One-Service. Und dann gibt es noch eine kleinere Variante, heißt IndieStore.com, die dieselbe Technologie hat wie diese Digital Stores, aber so ein bisschen einfacher gehalten ist und dafür da ist, dass auch unbekannte Künstler ihre Musik im Netz verkaufen können, ohne aber gleich ein großes Investment machen zu müssen. Ja? Und nehmen wir zwei Varianten. Das Data Package, das ist halt free, kostet erstmal nichts, da kann man ein bisschen schnuppern. Und ansonsten die Pro-Version, die kostet 75 Pfund in dem Fall pro Jahr. Die Firma sitzt in London, deswegen hier die Pfundangabe. In der freien Version kann man halt plus 4 Songs hochladen, ja, und bekommt 70% der Einnahmen, ja. Die Codecs sind dementsprechend auch alle weitestgehend da. Und das ist wieder so ein Dienstleistungsding, wie einfach das ist. Upload one file, we will do the rest. Das heißt, man muss wirklich bloß ein MP3 in der guten Qualität hochjagen. Die konvertieren alles in alle möglichen Formate, ja. Und auch hier kann man halt dementsprechend bezahlen. Als URL hat man halt bloß so eine Subdomain. Ja, so eine indiestore.com/künstlerxy. Die teurere Variante, da kann man bis zu 20 Tracks verkaufen. Man kann DRM einsetzen. Der Künstler bekommt 80% der Erlöse ausgezahlt, etc. Und eine Promotion auf diesem 7Digital Network. Das heißt also mal zusammengefasst, das ist jetzt so eine etwas kleinere Lösung für Leute, die noch nicht so groß sind, die sagen, mir reichen meine 20 Songs, die ich verkaufen kann und 75 Pfund pro Jahr ist ja eine Kalkulationsgrundlage. Das ist ja nun nicht so horrend viel. Ja. Und wenn man bloß ein bisschen in den digitalen Markt so reinschnuppern will, wenn man sagt, ich habe so eine große Fanbase, die ist mir treu und die kauft bei mir, dann kann man ja auch ruhig mal 75 Pfund pro Jahr ausgeben. Also ich finde das vom Preis her eigentlich ganz okay. Oder wenn man jetzt neugierig ist oder erstmal vorsichtig, dann kann man ja auch erstmal ganz im Kleinen gucken, ob überhaupt was läuft, ob überhaupt was verkauft und dann will noch upgraden. Also das heißt, man kann hier einen eigenen Store realisieren und so ein paar Nachteile, die man hat, wenn man eine Selbstentwicklung machen muss, ja, make or buy, dementsprechend ausschließen. IndieStore.com, da gibt es 2500 Artist-Stores bisher, mittlerweile werden es wahrscheinlich knapp 3000 sein. Von solchen unsigned Artists, die also keinen Plattenladen haben, die keinen Plattenvertrag haben, und die gibt's halt in 65 Ländern, ja. Und lassen sich halt auch in solche sozialen Netzwerke wie MySpace oder sowas dementsprechend auch noch rein integrieren. Gut, dann wären wir für heute jetzt fertig.